Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
1995, was für ein Jahr. Die Kölner Haie feiern ihren ersten Titel in der DEL, während Brummi Schumi seinen zweiten in der Formel 1 erringt. Und sogar der BVB darf ausnahmsweise die Meisterschale der Bayern in den Himmel heben. Währenddessen schlurft Henry Maske zu Conquest of Paradise in den Boxring und Axel Schulz wird in eben jenem ordentlich von George Foreman gegrillt. Ruhe in Frieden, lieber George.
In Japan wackelt gewaltig die Erde und auf PCs bebt der Bluescreen von Windows 95. In den Musikcharts wird akustisches Tic-Tac-Toe gespielt und eine Hinterwäldler Eurodance-Truppe jault Wish you were here ins Mikrofon, woraufhin die Regierung von Bonn nach Berlin wandert und Schweden, Finnland und Österreich in die EU eintreten. Tja, so einfach kann's gehen.
Und auch in der Filmbranche ist mal wieder einiges los, denn während Mr. Gump mit 6 Oscars der Konkurrenz davonläuft, macht sich Mr. Kostner ziemlich nass, Mr. Bond kehrt goldbeäugt in die Kinos zurück und Mr. Carey nervt Mr. Jones am Set des neuen Fledermausfilms.
Genau wie sein Vorgängerjahr ist also auch 1995 eine wahre Goldgrube für Filmfans. Grund genug für uns, mal wieder eine Chartshow an den Start zu bringen und unsere höchstpersönlichen Top 5 Filme zu besprechen. Wie immer maximal subjektiv und hier und da sicherlich tief in Nostalgie getunkt. Und damit kann es auch schon losgehen. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und bevor es so richtig losgeht, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere wachsende Zuhörerschaft. Eure Unterstützung ist großartig.
Und falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, lasst bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört, bitte ein Abo und eine gute Bewertung da. Außerdem findet ihr uns seit kurzem auch auf YouTube. @screen_shots heißen wir da. Und da hauen wir immer mal wieder Shorts, Essays und auch Videoversionen unserer Chart-Episoden in Zukunft raus. Also da könnt ihr gespannt sein und um das nicht zu verpassen, auf Abonnieren klicken.
Und damit sind wir auch schon wieder beim Thema. Und für die, die noch neu bei Screenshots sind, hier die offiziellen Regeln zu unseren Chart-Shows. Wir nennen abwechselnd unsere 5 Chart-Positionen. Wenn ein Film im Ranking bereits genannt wurde und auf einer anderen Position nochmals auftaucht, wird er natürlich nicht noch einmal unter die Lupe genommen. Wenn ein Platz 1 des einen auf einem niedrigeren Platz des anderen auftauchen sollte, wird sofort die Notbremse gezogen und dieser Film wird erst ganz am Ende besprochen. Und das auch nur kurz, denn unsere beiden Nummer 1 Plätze erhalten jeweils eine eigene Episode im Verlauf des Jahres. So weit, so kompliziert, wunderbar. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ihr kommt bestimmt rein damit. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfangen
darf? Bei der 1994er Folge angefangen, weißt du das noch?
Ich glaube du, aber ich weiß es nicht mehr. Komm, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck.
Okay.
Okay, Schnick, Schnack, Schnuck, Papier.
Schere.
Dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, dann fange ich mit meiner Nummer 5 an.
Wunderbar.
Also man muss vorab auch wirklich sagen, 1995 war wirklich wieder, also wie ich finde, ein ziemlich guter Jahrgang. Mhm. Super viele Filme, die ich unheimlich gern gucke, sind aus diesem Jahr. Aber ich habe mich echt schwer getan dieses Mal.
Ja, richtig.
Ja, die Filme auf 5 Plätze zu verteilen, das, ja, da sind einige dabei, wo ich mir dachte, boah, die verdienen auch mal ein Spotlight, aber die anderen sind dann halt doch, nochmal ein Müh besser. Ich kann schon mal so viel spoilern bei meinen 5 Filmen. Vielleicht kannst du daraus ja sogar schon was ableiten, aber ich glaube nicht. Bei mir kommen 2 Schauspieler vor, die beide schon jeweils 2 Oscars gewonnen haben und in 2 von 5 Filmen vertreten sind. Könnt ihr mal mitgrübeln, wer das vielleicht sein könnte?
Ja, ich glaube, dieses Jahr war es bei mir strategischer als in den Jahren zuvor in Bezug auf die Nummer 1, also das ausführliche Besprechen eines Films im Verlauf des Jahres und in Bezug auf eine andere Rubrik, die wir eingeführt haben, dazu später mehr. Deswegen ist ein Film nicht in den Charts gelandet, der es auch verdient hätte, aber da elaboriere ich nachher ein bisschen mehr zu. Aber es war dieses Mal sehr strategisch.
Ja. Also eine vergessen, du willst hier eine vergessene Filmperle irgendwie rausquetschen und die Nummer eins willst du einfach gern besprechen.
Ja, also die Eins hat heute im Verlauf des Tages noch dreimal gewechselt bei mir. Also es gibt keinen, im Gegensatz zu den letzten Jahren, keinen Film, wo ich sage, so, das ist so die Nummer Eins. Das ist auf jeden Fall. Es gab viele Runner-Ups, die auch in den Charts hätten landen können. Und ein Runner-Up, der ist nicht drin gelandet, weil ich den, ja gut, kann man ja direkt mal sagen, als vergessene Filmperle besprechen möchte.
Ja, oh, da bin ich ja gespannt. Gut.
Erinnere mich dran, wenn ich es nachher vergessen sollte.
Ja. Ja, und wir machen das auch immer so für euch, ihr könnt mitraten, wir starten immer jeden Platz mit einem Zitat.
Ich habe noch nie eins erraten von dir, glaube ich, oder oftmals nicht. Mal gucken, vielleicht
doch,
dieses Mal.
Doch. Du hast schon einige erraten. Und das Zitat wirst du auf jeden Fall erraten.
Oh Gott, ja.
Die Zitate sind auf Deutsch diesmal alle, also deswegen.
Ja, bei mir auch.
Okay, sehr gut. Und zwar lautet das Zitat: Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt zu glauben, es gäbe ihn gar nicht.
Okay, die üblichen Verdächtigen.
Ganz genau, mein Platz Nummer 5 ist die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects, der von Bryan Singer, damals 28 Jahre alt, inszeniert wurde. Den kennt man unter anderem aus X-Men 1 und 2 und zuletzt hat er Bohemian Rhapsody gemacht, das Drehbuch. Stammt auch von Christopher McQuarrie. Den kennen wir vor allen Dingen durch die letzten drei Mission Impossible Filme, die er inszeniert hat. Und er hat für dieses Drehbuch zu Die üblichen Verdächtigen den Oscar bekommen. Der Film hatte ein Budget von 6 Millionen US-Dollar und weltweit hat er schmale 23 Millionen eingespielt. In den Rollen haben wir Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Chess Palminteri, Benicio del Toro, Kevin Pollack, Pete Postlethwaite und natürlich Hollywoods Persona non grata Kevin Spacey, der für den Film seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat. Ja, und worum geht's in diesem Film? Eine große Schießerei im Hafen von L.A. endet in einem Blutbad und die Polizei steht vor einem Rätsel. Alles deutet auf einen Drogendeal im großen Stil hin. Allerdings wurde am Tatort nichts gefunden, aber zwei Menschen haben diese Schießerei überlebt. Einer davon ist Verbal Kind und der wird von Kevin Spacey gespielt. Und der wird dann vom Cop Dave Kujan, der wird von Chess Palminteri gespielt, vernommen. Und er hofft, aus diesem Mann herauszubekommen, wer denn dieser mysteriöse Kaiser Sozi der offensichtliche Auftraggeber ist und wer die Hintermänner sind. Das ist so die grobe Geschichte. Wer den Film noch nicht gesehen hat, wir müssen wahrscheinlich die eine oder andere Szene ansprechen. Schaut ihn euch unbedingt an. Ich beneide die Menschen, die den Film noch nie gesehen haben, weil der Film hat einen der besten Twists, den es so gibt am Ende. Und wie stehst du zu Die üblichen Verdächtigen?
Also vorab, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall eine Empfehlung, auch von meiner Seite. Wer ihn noch nicht gesehen hat, auf gar keinen Fall auf die Wikipedia-Seite gehen. Denn da gibt es einen riesen Twist, der verraten wird in der Besetzung alleine schon. Deswegen meiden. Das war einer der Filme, der bei mir erst beim erneuten Gucken so richtig gewachsen ist. Der endet ja mit einem ziemlichen Paukenschlag. Ist ja einer dieser ersten großen Filme, wo so ein Twist wirklich viel ausmacht am Ende. Ich glaube, neben The Sixth Sense für mich so einer der größten Twists, der auch immer wieder gern zitiert wird.
Und parodiert wird auch.
Und parodiert, ja. Mal wieder kommt Leslie Nielsen ins Spiel.
Natürlich.
Leslie Nielsen ist sehr verdächtig, hat da eine schönen Twist. Scary Movie übrigens auch, wunderbar.
Stimmt, ja.
Am Ende. Es ist ein Ensemble-Film irgendwie auch. Ne, du hast ja einen wahnsinnig guten Cast. Ich meine, alleine diese Line-Up-Szene, die ja, ne, wenn man irgendwie, gerade Kevin Pollack erzählt in Interviews immer gern drüber, ne, mit dem, ich weiß nicht, war es Benicio del Toro, der gebläht hat? Ja, ne?
Ja, ich glaube, Benicio del Toro hat die ganze Zeit gefurzt, ja.
Ja, genau.
Die da stehen.
Und die Chemie stimmt total zwischen denen. Aber es ist gleichzeitig, und das kann ich vorweg sagen, ein Film, ich habe den nicht in meiner Liste. Ich mag den, aber der ist ein Film, der nicht so oft bei mir so im Gedächtnis, wo ich so dran denke, ist, den gibt's auch noch. Wenn er im Fernsehen kommt, gucke ich den manchmal, aber der ist nie so sehr präsent bei mir.
Ich habe den auch sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn verdammt gut in Erinnerung und habe mir auch noch mal ein paar einzelne Szenen angeschaut. Vor allen Dingen diese Szene, wo auch, ja, die auch das Poster ziert, ne? Also dieses Line-Up, wo sie da zu fünft stehen. Und was müssen sie nochmal sagen? Ich glaube, give me the goddamn keys, Kacksucker, Motherfucker. Ne? Mhm. Ich glaube, das müssen die alle fünfmal wiederholen. Ich meine, da sind auch wirklich Outtakes im Film dann gelandet, ne? Weil Benicio del Toro die ganze Zeit da so witzig lachen muss. Und der war ja, wann war denn Fear and Loathing in Las Vegas? War der war später, ne?
Ich glaube später,
97 oder so. Der war noch relativ unbekannt damals, Benicio del Toro. Und ist auf jeden Fall durch den Film, hat er auf jeden Fall an Bekanntheit gewonnen.
98 war Fear and Loathing in Las Vegas.
Okay. Mhm. Ja, der Film hat unheimlich viele gute Szenen. Das ist auch so viele Film-Noir-Versatzstücke, tolle Dialoge und wahnsinnig tolle Schauspieler. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß, die ganze Zeit mitzurätseln, wer denn dieser mysteriöse Kaiser Sozi ist, der da im Hintergrund die Strippen zieht. Und wir verraten es einfach nicht.
Nein, aber ich finde, der Film macht das auch so gut. Also ich finde, man kommt nicht drauf. Es ist so gut gespielt und so gut inszeniert und so unzuverlässig erzählt auch, dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es beim erneuten Gucken war, ob es so viele Hinweise gibt, die darauf hindeuten, wie beim Sixth Sense zum Beispiel. Aber das zu erraten, also da ist schon, da muss man schon gut sein, glaube ich.
Ja, das macht natürlich dann Spaß, dann auch diese ganzen Brotgruben dann darauf zu achten, wenn man den zweites Mal guckt, wie sich Kaiser Sozi da rauswindet. Also was wirklich grandios ist, ist Kevin Spacey hier. Der hat wirklich, ich sehe den immer noch gern, unabhängig davon, was der für eine Scheiße gemacht haben soll. Als Schauspieler finde ich den immer noch grandios. Und 1995 war ein Jahr, wo er einfach mal geisteskrank abgeliefert hat. Das muss man wirklich sagen.
Definitiv.
Also wer Kevin Spacey immer noch gern mag und die üblichen Verdächtigen noch nie gesehen hat, unbedingt anschauen. Der ist auch, glaube ich, aber bei IMDb, hat er auch ziemlich hohes Rating. Also ich denke, Cineasten ist der geläufig.
Ja, also kann ich unterstreichen. Also auf jeden Fall ein Film, den man sich wirklich sehr gut angucken kann. Irgendwie auch so. Also ich finde, das ist auch ein Film, den kann, weil der nicht so ganz festgelegt ist oder so extrem ist, ist der irgendwie, glaube ich, sehr zugänglich auch für ein breites Publikum mit dieser Krimi-Struktur. Ja, das ist schon
ein Tatort auf Steroiden.
Aber ein sehr, sehr hochwertiger Tatort. Ja, also deine Nummer 5, die üblichen Verdächtigen.
Genau, und deine Nummer 5?
Meine Nummer 5, natürlich Zitat. Ich hoffe, ich habe es im Deutschen richtig gefunden. Also lebt der Barkeeper noch? Der Barkeeper wird niemals getötet.
Ich glaube, ich weiß es. Mhm. Weil ich habe auch ein Zitat dazu. Okay. Mein Zitat wäre gewesen, aber er redete nicht. Schließlich musste ich seinen störrischen Schädel in einen Schraubstock spannen.
Nein.
Oh.
Nein. Ja. Ah. Also ich weiß, was ich weiß, welchen Film du meinst.
Ja.
Nein, ich habe
Mal überlegen, was kam noch alles raus? Die alle anderen Leute, die jetzt zuhören, wissen es schon wahrscheinlich, aber ich stehe auf dem Schlauch. Nee, ich komme nicht drauf.
Ja,
Barkeeper. Nee. 12 Monkeys?
Also es spielt auf jeden Fall in einer Nebenrolle jemand mit, der in einer Nebenrolle mitspielt, in einem Film, den du mit Sicherheit in der Liste hast.
Nebenrolle. Nicht Batman, oder?
Nein. Aber stimmt, ja, könnte auch sein. Aber es wäre eine Hauptrolle dann eher.
Gib mir noch einen Tipp.
Ist der zweite Teil einer insgesamt dann mittelmäßigen Trilogie.
Lethal Weapon 2?
Nein. Der Regisseur, okay, noch ein Tipp, letzter Tipp, der Regisseur gilt als quasi als Sparfuchs am Set und macht fast alles alleine. Heieiei.
Ich stehe komplett auf dem Schlauch.
Gut, ich erzähle einfach mal die Handlung. Und zwar geht es darum, ein mysteriöser Gitarrenspieler namens El Mariachi sind auf Rache an dem Drogenboss Bucho und hinterlässt dabei eine Blutspur durch Mexiko. Und als der Mariachi bei einem Feuergefecht verwundet wird, bekommt er unerwartet Hilfe von Carolina, der Ex-Freundin von Bucho. Und während sich zwischen den beiden eine Romanze anbahnt, sammelt die mexikanische Unterwelt ihre größten Killer zusammen, um den dunklen Mann mit dem Gitarrenkoffer zu töten, ohne zu wissen, dass sich in diesem unscheinbaren Gitarrenkoffer genügend Waffen befinden, um ganz Mexiko auszulöschen.
Ey, du hast aber auch echt einen Softspot für diese Filme, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, natürlich.
Desperado.
Jawohl, Desperado von Robert Rodriguez, dem Sparfuchs unter den Regisseuren.
Heiderdaus, jetzt weiß ich allerdings nicht, welchen, okay, doch, vielleicht weiß ich doch, welchen Nebendarsteller du meinst, ich möchte nicht spoilern.
Ja. Komm mal vielleicht gleich zu. Also Desperado natürlich die Fortsetzung des Low-Low-Low-Budget-Films El Mariachi, ebenfalls von Robert Rodriguez, der damals, für was war das, $7,000 oder so, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, angeblich produziert wurde. Der war am Ende eigentlich aber auch deutlich teurer, weil dann der Verlag und die Sender noch ein bisschen was beigesteuert haben. Also der war nicht ganz so günstig wie gedacht. Desperado ist die Fortsetzung, ist auch so eine Art Soft-Reboot. Drehbuch und Regie und Schnitt von Robert Rodriguez. Kamera allerdings hat er nicht selbst gemacht, sondern das war Guillermo Navarro. Und in dem Fall hat der Fennec-Fuchser Rodriguez 7 Millionen rausgehauen und der Film hat im Kino fast 60 Millionen eingespielt. Also war ein großer Erfolg.
Trotz FSK 18?
Trotz FSK oder wegen FSK 18. Und der Film sieht tatsächlich auch nicht nach 7 Millionen aus, sondern deutlich teurer. Also das kann Rodriguez. Der Film ist 104 Minuten lang. Und in der Hauptrolle als Mariachi ersetzt der feurige Antonio Banderas seinen Vorgänger Carlos Gallardo. Der hat da so eine Mini-Nebenrolle. Dann gibt es, wie ich finde, die Peak Salma Hayek als Carolina, die kräftig austeilen darf. Und Joaquin Dalmeida gibt den bösen Bucho, der ursprünglich von Raul Julia gespielt werden sollte. Des Weiteren gibt es Steve Buscemi als Sidekick Buscemi, der den Film mit einer ziemlich überdrehten Mariachi-Märchenstunde eröffnen darf. Dann haben wir den ewig grimmigen Danny Trejo als miesen Messermann Trejo Navajas. Und auch der Rodriguez-Buddy Quentin Tarantino himself taucht auf als der Pickup-Guy und darf einen schrecklich pubertären Pipi-Witz erzählen, bevor er das Zeitliche segnet. Mini-Spoiler. Genau, Desperado ist meine 5. Ich habe den Film damals auf VHS gehabt und wir haben das Band kaputt geguckt. Das Ding lief quasi gefühlt jedes Wochenende rauf und runter. Es ist, wie du schon eben gesagt hast, so eine Liebe zu solchen Filmen, hast du es ja eben genannt. Und es ist tatsächlich ein Männerfilm, Jungsfilm, definitiv. Comichaft, brutal, getränkt von Shootouts und Action, gut gemachten Shootouts, also das kann Rodriguez. Und ich finde, was den trägt, ist diese selbstironische Comic-Action und einfach ein Antonio Banderas, der nie wieder so sexy und charismatisch war wie in diesem Film.
Jetzt muss ich sagen, dass ich den Film noch nie gesehen habe.
Was? Das ist ja, okay, wow, das ist ja unfassbar.
Ja, du, ey, das ist überhaupt nicht mein Genre, null. Es ist so krass.
Ah, interessant, ja.
Deswegen, ne, also From Dusk Till Dawn haben wir ja schon besprochen.
Ja.
Den habe ich dann doch einige Male gesehen. Deswegen würde ich zumindest sagen, das war für mich dann Peak Salma Hayek da. Als
ja, sagen Tänzerin. Viele, aber ich finde in Desperado, da ist sie nochmal.
Nochmal hotter.
Ja, nochmal hotter.
Möglich, ich kann es nicht beurteilen.
Es gibt sogar eine Sexszene, wo sie full frontal ist und so. Aber deswegen ist der Film nicht so super gut, sondern der ist halt einfach.
Aber Klein Philipp hat er damals deswegen begeistert, ne?
Ja, natürlich. Der Film hat einfach, es ist eine Aneinanderreihung von Ballersequenzen und, aber weil du, das Tolle ist, der Film hat da einfach auch Typen drin, ne? Du hast da Steve Buscemi, der den Film eröffnet und dann so eine Märchen, also so erzählt, so über den Mariachi, so Legendenbildung und ihn total hyped und hast dann irgendwie so Gesichter halt wie Danny Trejo drin, irgendwie dieses Tarantino-Cameo, dieses kurze, ein Bomben-Soundtrack, also da hast du irgendwie Tito und Tarantula, der Leadsänger.
Ich sehe gerade Tito La Riva.
Ja, ist der ist auch da, wieder mit dabei als Gangster, hast dann Los Lobos, Link Ray, Dire Straits sind mit drauf. Man muss fairerweise sagen, der Film ist so ein bisschen, man sagt ja immer so schön, Style over Substance. Also Drehbücher waren ja nie so die Stärke von Rodriguez. Aber das, was er macht und was auf diesem kleinen, dünnen Drehbuch, was aus dem gemacht wird, ist einfach, finde ich, wahnsinnig gut. Einfach weil diese Chemie auch zwischen Antonio Banderas und Salma Hayek stimmt, weil die Charaktere stimmen und weil es eigentlich in diesen 104 Minuten Dauer-Action ist, die wirklich, wirklich Spaß macht. Es gibt ein tolles Making-of dazu, wo Banderas darüber redet, dass er im Film irgendwie 20 Mal denselben Stuntman erschießt, weil die halt so ein geringes Budget hatten und der hat dann mal einen Bart und mal einen Hut und so.
Das ist wie bei den Bud Spencer und Terence Hill Filmen.
So ein bisschen.
Der Tango. Der spielt auch immer überall mit. Ne? Spielt jede
immer
Rolle.
Der gleiche.
Jede dritte.
Aber ja, es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich ein toller Film. Das Einzige, und das ist leider, du hast eben gesagt, FSK 18, der musste ganz schön federn lassen, wohl um überhaupt sein Rating damals in den USA zu bekommen. Weswegen das Finale des Films ein bisschen dünne ist, weil das war ursprünglich auch so eine saubrutale Sequenz, wo Salma Hayek und Banderas dann nochmal richtig aufräumen. Das musste irgendwie total zusammengestaucht werden und dann hat Rodriguez gesagt, gut, dann ziehe ich dem Ding sozusagen den Stecker und deswegen ist das Ende so ein bisschen unbefriedigend. Trotzdem
gibt es da keine ungekürzte Version?
Leider
von
nicht.
Oder so?
Ich immer mal wieder wird da irgendwie gemutmaßt, dass es das irgendwo geben muss oder mal rauskommt, aber laut Rodriguez gibt es davon irgendwie keine Originale mehr oder keine Bänder mehr. Ob das so ist, keine Ahnung.
Ist ja jedenfalls, die FSK 18 heute noch gerechtfertigt?
Nee, ich glaube, den könntest du inzwischen ab 16 machen. Damals war das schon, also es wird sehr, sehr viel Blut vergossen. Also
wird dann auch viel wirklich Desperados getrunken?
Nee, tatsächlich gar nicht. Aber es wird
ja, es kam, ich guck gerade, es kam 1996 auf den Markt erst, Desperados.
Ja, guck, da siehst du. Ja, es kam leider dann ein ziemlich schlechter Nachfolger mit Once Upon a Time in Mexico raus.
Den habe ich gesehen.
Ja, und der hat halt leider das, was Desperado super macht. Der findet so eine Waage zwischen so halbwegs seriös, also naja, großen Anführungszeichen, und halt dieser Comic-Action. Und Once Upon a Time in Mexiko, der war dann total überladen und viel zu überdreht und hat auch irgendwie wurde den Figuren auch nicht mehr gerecht. Der hat mir gar nicht mehr gefallen, aber Desperado, ja, auf jeden Fall, kann man machen.
Muss man nicht.
Und ist, doch, sollte man.
Okay.
Und sollte man auch. Ja, also kann ich empfehlen. Ist tendenziell vielleicht was für die Jungs, wobei Banderas ist schon schnucklig auch in dem Film. Also da muss man wirklich sagen, das ist für jedes Geschlecht was dabei.
Für Männlein und Weiblein was dabei.
Männlein und Weiblein für, ja. Also,
wunderbar.
Meine Nummer 5, Desperado. Und wir werden, glaube ich, das wird nicht die letzte Überraschung bleiben. Also ich glaube, wir überschneiden uns heute nur in einem Film.
Ja, ich bin ja froh, wenn wir keine Doppelungen drin haben.
Ja.
Ich meine, wir haben es, glaube ich, ein einziges Mal geschafft, 1992, da hatten wir 10 Filme.
Ich glaube, da hast du Reservoir-Dogs vergessen, ne? Das ist den
ja, gibt. Den habe ich vergessen. Ja,
das ist ja, aber ist ja wunderbar. Also umso besser. Umso gespannter bin ich auf deine 4.
Ja, das Zitat habe ich schon genannt. Wahrscheinlich haben einige gedacht, ach, da hat es kurz geklingelt oder so. Aber ich trage es gerne nochmal vor. Meine Nummer 4 ist: Aber er redete nicht. Schließlich musste ich seinen störrischen Schädel in einen Schraubstock spannen.
Da muss ich jetzt leider die Notbremse ziehen.
Oh, das hätte ich nicht gedacht. Okay.
Ja, es ist, der Film ist bei mir heute spontan nochmal auf die 1 gewandert.
Ah, okay. Ja, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich hatte zwar auf meine Nummer 2 gehofft, dass die bei dir auf der 1 landet, aber gut.
Ja.
Dann müssen wir meine Nummer 2 ein bisschen ausführlicher besprechen.
Okay,
okay,
ja,
da, du ziehst die Notbremse. Meine Nummer 4 ist deine Nummer 1.
Meine Nummer 1, ganz genau. Dafür ist meine Nummer 4 mit Sicherheit nicht deine Nummer 1. Ich starte mit einem Zitat. Ich habe eine Schlange im Stiefel.
Eine Schlange im Stiefel.
Ja.
Jetzt komm bitte. Eine Schlange im Stiefel. Im Stiefel, ah,
im Stiefel.
Stiefel, okay.
Im Stiefel. Ich habe jetzt nicht das Zitat genommen, was den Film sofort verraten hätte.
Ja, ich habe eine Schlange im Stiefel.
Mhm.
Stiefel, könnten das Cowboy-Stiefel sein das von einem
Cowboy-Stiefel.
Spielzeug?
Das sind Cowboy-Stiefel von einem Spielzeug.
Von
ganz
einem
genau.
Spielzeug. Und ist das der erste Animationsfilm von Pixar zufällig?
Das ist ganz genau richtig. Meine Nummer 4 ist Toy Story von Disney Pixar.
Ah, da hätte ich nämlich gedacht, dass du den auf die Nummer 1 setzt.
Nee, wenn wir über Toy Story 2 gesprochen hätten, dann wahrscheinlich schon, ja.
Okay.
Aber er ist bei mir dann tatsächlich raus. Die Nummer 4. Also, Story kennt wahrscheinlich die Toy Story. Kennt wahrscheinlich jeder schon. Die Geschichte folgt nämlich Woody, einem Spielzeug-Cowboy, der höchst eifersüchtig ist auf das neue Spielzeug Buzz Lightyear, denn der hat die allerneuesten Features und wird nicht nur von den anderen Spielsachen, sondern vor allem auch von seinem Besitzer Andy bewundert. Und Woody, der sich in seiner Position als Kinderzimmerboss bedroht fühlt, hackt einen Plan aus, um den ungeliebten Kontrahenten aus dem Weltall loszuwerden, und das ausgerechnet kurz vor einem großen Umzug, und das Ganze endet im Chaos. Das Drehbuch stammt unter anderem von Pete Docter und John Lasseter, der auch Regie geführt hat, und ist die erste Kollaboration von Disney und Pixar. Es gab den Sonderoscar für Toy Story als ersten computeranimierten Spielfilm. Hauptrollen haben Tim Allen als Buzz Lightyear und Tom Hanks als Woody. Dann gibt es in den Nebenrollen den Comedian Don Rickles, der uns auch nochmal begegnen wird heute, als Mr. Potato Head, Jim Varney als Slinky Dog und John Ratzenberger als Ham. Und dann gibt es noch eine kleine Rolle, Janine Melnitz herself, Annie Potts, als Love Interest sozusagen, porzellanartige Love Interest, Bo Beep. Und kleiner Fun-Fact, weil wir haben es natürlich hier nicht mit Darstellern in dem Sinne zu tun, sondern so mit Synchronsprechern. Und der Film wurde, obwohl Tom Hanks in der Rolle des Woody unterwegs ist, nicht von Arne Elsholz gesprochen, sondern von Pierre Augustinski damals. Was auch eine gute Wahl war.
Ich wollte gerade, ach stimmt, ja. Ich wollte gerade schon sagen, ne, Arne Elsholz. Aber nein, wer hat denn Tim Allen gesprochen dann?
Ich glaube, Tim Allen ist tatsächlich, war der Stammsprecher von Tim Allen, auch wie man ihn von
Hör mal, wer da hämmert
kennt. Aber das müsste ich noch mal ganz genau unter die Lupe nehmen, genau. Ja, Pierre Augustinski war auch eine gute Wahl, hat dann auch die Hörspiele, glaube ich, dazu gesprochen. Der Film hat eine Länge von 81 Minuten, Budget von 30 Millionen hat er verschlungen und hatte ein Boxoffice von 394 Millionen. Also ziemlich abgeräumt und halt auch
der erfolgreichste Film des Jahres, so viel kann man schon sagen.
Erfolgreichster Film des Jahres, und man muss halt einfach sagen, Grundstein für, ja, sowohl was computeranimierte Filme, die ja überall aus dem Boden gewachsen sind in den letzten Jahren, als auch ein Grundstein für ein tolles Franchise insgesamt.
Ich habe es bis zum dritten Teil geguckt, den vierten habe ich nicht mehr gesehen. Wir sind bei Teil Nummer 4, ne? Das war der aktuellste, oder?
Ja, leider steht auch ein fünfter in den Startlöchern, und Teil 3 war einfach so ein perfekter Abschluss, so ein wunderbarer Film. Und gut, aber das ist ein anderes Thema. Was Toy Story sehr gut gemacht hat und auch da so ein bisschen die Messlatte hochgelegt hat, war einfach erwachsene Themen in einen Kinderfilm verpackt. Und auch was den Humor angeht, sehr viel für Erwachsene, natürlich sehr viel für Kinder, aber der hält da richtig schön die Waage. Man muss sagen, technisch gewiss veraltet inzwischen. Also gerade wenn man sich die Menschen in dem Film anguckt, die sind alle so super creepy.
Maximal creepy. Ja,
also das haben sie dann ab dem zweiten, sie waren schon auch weise, die nicht zu viel zu zeigen, aber das hat dann der zweite und spätestens der dritte Film also wirklich besser hinbekommen. Aber all das, wenn es um die Spielzeuge geht, die Zimmer, Kinderzimmerwelt, funktioniert ja immer noch. Das ist toll gesprochen. Die haben ja auch die Chemie, finde ich, auch hier zwischen Tim Allen und Tom Hanks, die ja auch gemeinsam in der Kabine standen, was wohl nicht so häufig ist bei Animationsfilmen. Die funktioniert, die ist toll. Die Musik ist toll. Na, also You've Got a Friend in Me von Randy Newman war ja auch Oscar nominiert, glaube ich.
Ja, klar.
Ist einfach ein tolles Lied. Also die ganze Musik, die er da gemacht hat, der hat auch den Score, glaube ich, gemacht. Ja, also ist einfach ein wahnsinnig toller Film. Und anschauen, wer ihn noch nicht gesehen, die wenigen, die ihn noch nicht gesehen haben.
Ja, also ich werde den irgendwann mal mit, in naher Zukunft mal mit den Kindern gucken, weil ich den auch seit, boah, ich kann es ja gar nicht sagen, weil ich ihn das letzte Mal gesehen habe, über 20 Jahre her bestimmt. Mhm. Ich weiß auch, dass ich mir irgendwann mal Teil 1 und Teil 2 auf DVD gekauft habe. Und ich glaube, ich habe die gar nicht im Kino gesehen. Weil das war noch so meine Disney-Phase und das war mir dann zu modern, zu neu irgendwie. Ich war da, glaube ich, noch so ein bisschen oldschool gepolt.
Ja.
In meiner Kindheit. Aber ich war da ja auch, als der rauskam, erst 9 Jahre alt. Aber der hat mir aber auch beim ersten Gucken direkt unheimlich viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Dynamik zwischen Woody und Buzz Lightyear, die war natürlich das, was den Film zusammengehalten hat. Ne? Und ich konnte mich noch an dieses, wo ich mich noch exemplarisch gut dran erinnern kann, ist einmal, wenn es zu diesem fiesen Kind mit der Zahnspange geht. Ne?
Ja,
und
Sid.
Den, Sid heißt er, okay. Der den Puppen die Köpfe abgerissen hat und die dann auf irgendwelche Lego-Dinger da drauf gestopft hat. Und
ja.
Ist schon
der Horrorpart.
Ja, so ein gut creepy, ne? Ja, der Horrorpart ist schon gut creepy, ja.
Wobei man das so ein bisschen hinterfragen kann sogar, weil ich meine gerade dieses Auseinanderbauen von Figuren und Zusammensetzen, was im Film ja als so eine Art Qual und Folter dargestellt wird, ist halt was, was man mit Spielsachen macht. Ne? Also, so, ist ja eigentlich, dass er dann als, ich meine, gut, der sprengt ja auch die anderen Spielsachen in die Luft und legt die auf den Grill und sowas. Das hat schon so Psycho-Anleihen. Aber ja, aber das ist auch was, was bei mir immer hängen geblieben ist. Und ja, einfach so diese ganze Gang drumherum, die haben dir in den nächsten Teilen dann noch mal ein bisschen mehr Raum gegeben. Ne? Mr. Potato Head und hier Mr. Ham und Slinky Dog und so. Die kriegen ja alle auch ein bisschen mehr zu tun in den Teilen danach. Und ich fand das halt so drollig jetzt nochmal in der Recherche, weil das irgendwie da stand, für damalige Verhältnisse waren das irgendwie, es war gar nicht so viel, 500 Terabyte an Daten, was ja irgendwie gar nicht viel ist. So.
Gigabyte meinst du? Terabyte?
Ja, Terabyte, glaube ich. Nach heutigen Maßstaben ist das ja auch noch nicht so richtig viel für so eine Produktion. Ich gucke gleich nochmal, wie viel es genau waren. Und das dann immer zwischengesichert wurde auf CDs und sowas. Das ist halt schon irgendwie schon nett, so im Nachhinein dann, ne, damals. Und die Rechenzeit, ich meine, ne, solche Sachen.
Aber das war auch wieder so ein Film, angefangen mit Aladdin, den wir ja auch in unserer 1992er Folge gewürdigt haben, der nochmal zementiert hat, dass wenn bekannte Schauspieler synchronisieren, dass ein Film auf jeden Fall extrem pushen kann. Ne? Und es war natürlich auch der erste Pixar-Film und der hat diese Pixar-Formel, wie du sie ja schon so schön gesagt hast, mit den erwachsenen Themen in einen Kinderfilm verpackt, hat er ja quasi etabliert, ne, diese Formel.
Mhm.
Und ja, Pionierarbeit geleistet, Maßstäbe gesetzt.
Ja, absolut.
Kann man natürlich sagen, ne?
Also gerade auch dieses Thema, ne, ich meine, klar geht um Freundschaft, geht auch um Verlustangst und irgendwie Akzeptanz von Veränderungen.
Nee, aber ich meine auch, was den Computeranimationen angeht.
Ja.
Das ist Pionierarbeit geleistet.
Klar, absolut. Und übrigens, du hast natürlich recht, es sind doch nur 500 Gigabyte auf 1200 CDs. So war es.
Ich wollte gerade sagen, weil Terabyte wäre viel.
Wäre schon damals
viel. Also wäre heute selbst immer noch viel.
Ja. Ja.
Aber auch da, Gigabyte war auch damals schon viel. Ne? Megabyte hätte ich jetzt vielleicht gedacht. Ja. So ein Toy Story Rip mit dem, wie hieß der nochmal? X-Vid Player, nehme ich es.
Ja, wie auch immer.
Man das früher mal geguckt
CD Rip, wo man so Sachen runterlädt. Ja, aber ist auf jeden Fall
DivX-Player.
Der DivX-Codec, genau. Stundenlanges Umcodieren. Genau. Haben wir natürlich nie gemacht, nur andere.
Nein,
deswegen, genau. Aber ja, meine Nummer 4, Toy Story. Toller Film, immer noch guckbar. Halbwegs gut gealtert, wenn man die gruseligen Kindergesichter mal ignoriert. Und jetzt bin ich mal auf deine Nummer 3 gespannt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da.
Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Mit Toy Story habe ich ja fest gerechnet, deswegen war das jetzt keine Überraschung. Ich glaube, meine Nummer 3 ist wahrscheinlich auch keine große Überraschung für dich, obwohl ich da noch nie so wirklich drüber gesprochen habe. Aber der hat auf jeden Fall auch in den Jahren Federn gelassen. Aber ich musste den mit reinnehmen, weil ich den in meiner Jugend ganz, ganz toll fand, den Film. Und zwar starte ich mit dem Zitat. Ja, davon habe ich auch gehört. Er tötet Männer zu Hunderten und wenn er hier wäre, dann hätte er die Engländer schon längst mit Feuerbällen aus seinen Augen verzehrt oder mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich denke.
Braveheart.
Was?
Braveheart.
Ja. Braveheart, genau. Das Zitat ist auf Englisch, Beziehungsweise Mel Gibson pseudo-schottisch natürlich nochmal besser, aber ja. Ich habe es auf, wir haben die Zitate ja, lassen wir hier auf Deutsch. Ja, es ist Braveheart geworden auf Platz Nummer 3 von Mel Gibson, mit Mel Gibson.
Für Mel Gibson.
Für Mel Gibson. Ich würde sagen, ja, auch viel mehr Gibson, weil der Film ist jetzt so rückblickend auch schon so ein kleines Vanity-Project gewesen, könnte man sagen. Aber es spielen ja auch noch andere tolle Schauspieler und Schauspielerinnen mit, nämlich Sophie Marceau, Patrick McGoohan als Edward the Longshanks, immer noch einer der fiesesten Antagonisten, an die ich mich erinnern kann. Angus McFadyen oder McFadyen, ich weiß, ich
Angus ist Schotte,
ich weiß nicht.
Fadyen.
Fadyen? Fadyen? Fadyen?
McFadyen?
Ja. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall einer der wenigen Schotten, die mitspielt. Und dann haben wir noch in einer Nebenrolle einer meiner absoluten Lieblings- ja, Nebendarsteller könnte man eigentlich sagen auch. Brendan Gleeson, den liebe ich über alles als Hamish, und der ist ja mit dem Film auch so ein bisschen durch den Film auch bekannt geworden, könnte man sagen. Und dann haben wir noch in einer kleinen Nebenrolle Brian Cox als den Onkel von William Wallace. Der wird gern mal vergessen in dem Film. Ja, und der Film hatte ein Budget von 72 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 213 Millionen US-Dollar. Ja, wer Braveheart noch nicht gesehen hat, hier einmal kurz die Handlung zusammengefasst. In Braveheart geht es natürlich um William Wallace, einen schottischen Krieger, der sich gegen die Unterdrückung durch die Engländer auflehnt. Und nachdem sein Vater ermordet wird und sein Onkel ihn aufzieht, kehrt er in seine Heimat zurück, verliebt sich und muss leider miterleben, wie die Engländer seine Frau Merrin kaltblütig töten. Daraufhin rächt er sich an den Engländern und entschließt sich, für die Freiheit Schottlands zu kämpfen. Und dann sammelt er immer mehr Kämpfer und Clans um sich und schafft es, den Engländern in großen Schlachten Nadelstiche zu setzen. Doch der Verrat, der lauert überall, an allen Ecken und Enden und vor allem bei den schottischen Adeligen, die sich nicht so richtig entscheiden können, ob sie Wallace nun helfen oder lieber opportun den Briten den Hintern küssen. Und unter ihnen ist auch der spätere König von Schottland, Robert the Bruce. Das ist die Handlung von Braveheart, so kurz und knackig zusammengefasst. Ja, der Film hat früher tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen zu meinen Lieblingsfilmen gehört, aber der war ziemlich, ziemlich weit oben immer. Aber ich muss ja, ich habe es erwähnt, der hat halt doch etwas Federn gelassen, denn ich habe den als Jungspund natürlich gesehen, als Jugendlicher, und da fand man das alles grandios, ne? Die Kämpfe, diesen Heroismus, die Geschichte und ja, ja, die Geschichte Gewalt ist ein gutes Stichwort, auch die Gewalt, ja, aber die Geschichte, die hatte ich beim ersten Mal sehen, nur mit zarten 15, 16 Jahren, dann natürlich für bare Münze genommen, und mit der Zeit hat man natürlich herausgefunden, dass das dramaturgisch so hin und her gebogen wurde, wie es dem Mr. Gibson und dem Randall Wallace, der das Drehbuch geschrieben hat, dann in den Kram gepasst hat. Und dazu gibt es eine große YouTube-Empfehlung. Es gibt den Kanal History Buffs, den kennen wahrscheinlich auch viele. Und der hat ein großes Video mal für Braveheart gemacht oder zu Braveheart gemacht und den Film halt historisch mal so komplett auseinandergenommen und auch mal darauf hingewiesen, wie historisch unakkurat dieser Film ist. Das ist wirklich krass. Also es ist wirklich, das hat schon so ein bisschen Fremdschampotenzial, muss man sagen, weil also wirklich diese Kriegsbemalung gab es nicht, dieses Prima Nocte, was die Briten da, also dieses Gesetz, was sie da erlassen, dass sich die Briten quasi einfach diese verheirateten Frauen einfach da so schnappen können und so, alles frei erfunden, William Wallace auch natürlich dramaturgisch so aufgepumpt, ne? Den gab es zwar, aber ja, schaut euch das unbedingt mal an. Ich möchte damit nicht, dass ich hoffe nicht, dass das der Film Braveheart für euch entzaubert. Also bei mir hat er das auf jeden Fall gemacht, dieses Video von History Buffs. Aber nichtsdestotrotz ist der Film ja handwerklich super gut gemacht. Das muss man einfach immer noch anerkennen. Mel Gibson, auch wenn der ist ein Arschloch, sorry, aber er ist ein guter Regisseur. Das muss man definitiv sagen, auch wenn sich seine Filme wirklich durch eine krasse Brutalität immer auszeichnen, die im Laufe der Jahre jetzt, der ich echt nicht mehr viel anfangen kann, wenn ich da an Apokalypto denke oder so, der ist auch handwerklich top gemacht, aber der ist ja so saubrutal einfach und das gibt mir halt auch irgendwie nichts mehr. Und die Schlachten und Kämpfe da, als ich das erste Mal diese Schlachten da gesehen habe, diese Brutalität, ne?
Dieses Raue, auch die Kamera.
Dieses Raue, diese rohe Art und Weise, ja, ne? Das war ja schon so ein bisschen vor Private, zwei Jahre vor Private Ryan. Ja,
musst du überhaupt dran denken.
Ja, aber das war wirklich, hatte man so in der Form, hatte ich das zumindest auch noch nicht gesehen. Weil man hat wirklich das Gefühl, man ist mittendrin in der Schlacht und ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal auch gesehen habe, mir wurde da auch dann echt schlecht, weil ich das so eklig fand zum Teil.
Ja, er musste irgendwie, bei mir ist damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist bei mir diese Szene, wo der da mit dem Morgenstern reinreitet da und dem einen mit dem Morgenstern auf den Schädel haut. Da, die ist irgendwie bei mir so hängen geblieben.
Mir ist immer hängen geblieben, wenn der Vater vom Hamish, der von James Cosmo gespielt wird, auf dem Boden liegt und ihm dann also die Hand abgehackt wird. Boah, ja. Das konnte ich irgendwie nie mit ansehen.
Ja.
Aber ich weiß, welche Szene du meinst mit dem Morgenstern. Aber ja, das ist geschickt geschnitten.
Ja, man sieht so ansatzweise, wie es eingedotcht wird, ne? Und dann geht's irgendwie. Aber ich muss sagen, ich bin mit Braveheart nie wirklich warm geworden. Das ist ganz komisch. Der hat ja, also auch diese Massenszenen und die Schlachten, wie du schon gesagt hast, ne, das fand man irgendwie gut. So. Und spannend hat man noch nie gesehen in der Form und dieser Brutalität und diesem Rauen. Aber irgendwie ist der bei mir nie so, auch was die Handlung angeht, der hat mir immer nichts gegeben. So, das ist, war auch nie ein Film, den, also es gibt dann so Filme, die kauft man sich dann auch nochmal, wie du eben schon mal gesagt hast, dann irgendwie auf einer DVD oder einer Blu-ray so. Aber ich hatte nie großes Verlangen nach Braveheart. Aber ich könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, woran es liegt. Also abgesehen, klar, diese historischen Dinge mal irgendwie mal weggelassen, außen vor gelassen. Der Film macht ja nicht so richtig für mich falsch. Aber vielleicht ist der damals, das war natürlich auch ein ziemlicher Hype um den Film. Der war ziemlich groß. Und vielleicht hat er es für mich nie so eingezahlt, weil er halt so groß gemacht wurde und so spektakulär. Ja, ich habe ihn auch nicht in meiner Liste.
Man muss natürlich aber auch ein Interesse auch für so Historie eben mitbringen, ne? Da muss man schon, also habe ich definitiv damals in der Phase so gehabt.
Ja.
Und muss aber jetzt auch rückblickend sagen, dass Mel Gibson einfach nur hätte auf dem Regiestuhl Platz nehmen sollen und als Hauptfigur, als Schauspieler ist er eine Fehlbesetzung, finde ich tatsächlich. Also jetzt in der Rückschau würde ich das sagen, weil auch sein schottischer Akzent, ne, der wird ja, also das ist ja grauenhaft.
Ich habe den noch nie im O-Ton gesehen, glaube ich. Ich kenne den nur in der Synchro, deswegen.
Ja, der ist nicht so jod, sagen wir es mal so.
Wahrscheinlich alle anderen haben wahrscheinlich den genau auf den Punkt. Das ist ja gerne mal so, ne? Der Hauptdarsteller kann es nicht und alle anderen.
Ich meine, Mel Gibson hat halt Charisma, das ist ein extrem gut aussehender Mann, aber so ein kerniger, sowas wie den Brendan Gleeson halt, dem nimmst du das halt zu 100% an, dass er einfach diesen rauen mit einem weichen Kern spielt und auch dem Steven, seinem irischen Freund, der von David O'Hara gespielt wird. Und in den ganzen Nebenrollen, die sind wirklich gut besetzt. Und weshalb der Film bei mir auch immer noch, und das muss ich da immer noch sagen, einen absoluten Spot hat und weshalb ich den nicht vergesse, das liegt zu großen Teilen an der Musik. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das ist James Horners Meisterstück, die Musik zu Braveheart. Und wir müssen noch mal nachschauen, wer jetzt 1995 den Oscar für die beste Musik bekommen hat. Also Braveheart war auf jeden Fall nominiert, hat ihn aber nicht bekommen. Und ich finde die immer noch wahnsinnig, wahnsinnig toll, die Musik. Wurde danach ja auch in unzähligen Trailern verwendet. Und hat man so häufig gesehen, wenn es emotional werden sollte oder so. Selbst in TV-Beiträgen wurde die gebracht. Da kamen die Dudelsäcke und so, obwohl es nicht gepasst hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich habe mir jetzt auch noch mal die Endszene angeguckt. Und auch selbst da kickt die Gänsehaut immer noch volle Kanne rein, wenn der Robert the Bruce da am Ende sagt, you have bled with Wallace, now bleed with me. Und dann kommt Hamish und wirft dieses riesen Zweihänderschwert und die Musik schwillt an. Mhm. Und ja, das mag man pathetisch nennen, das ist es auch, aber ich finde es immer noch toll. Und das letzte Bild mit dem Schwert, was im Gras steckt, das ist einfach ein tolles Bild, Punkt. Und ich mag den Film immer noch gerne und und ein letzter Satz noch zu Patrick McGoohan, der Edward the Longshanks spielt, der ist auch, macht das macht einfach nur wahnsinnig Spaß, den zu hassen in diesem Film. Auch wenn der extreme Klischee-Rolle hat, das muss man schon sagen.
Ja.
Aber es gab ja noch einen Film, der parallel zu Braveheart lief.
Mal so gucken, ob wunderbar.
Ist das meine Überleitung?
Das ist doch eine wunderbare Überleitung, wo ich mich vergesse, zu meinem Film, den ich nicht in diese Liste genommen habe, den ich aber für das deutlich bessere Braveheart halte. Sei es da schon.
Kleinere Braveheart.
Der kleine Bruder, aber der kleinere finde ich drehbuchtechnisch stärkere, intimere und emotionalere Braveheart, würde ich sagen.
Ja.
Ebenfalls mit einem ganz schön widerlichen Bösewicht.
Natürlich Tim Roth.
Tim Roth als Cunningham, der dafür hätte einen Oscar gewinnen müssen, finde ich. Allerdings war natürlich die Konkurrenz auch sehr stark mal wieder in dem Jahr bei den Nebendarstellern. Es geht natürlich um Rob Roy, den ich bewusst nicht in meine Liste genommen habe, obwohl er es auch verdient hätte, finde ich. Aber ich finde, das ist eine durchaus vergessene Filmperle, gerade weil der im Schatten von Braveheart wirklich untergegangen ist, obwohl er sich, glaube ich, sogar Darsteller auch teilt.
Das
hier
ist
und
deine
da.
Filmperle, okay.
Das ist meine Filmperle, genau. Und den.
Ich hatte auf eine andere gehofft.
Ah, okay. Ja gut, gibt ja vielleicht noch mehr Filmperlen, die wir besprechen können aus dem Jahr. Aber der Film ist halt, der ist so ein bisschen untergegangen. Ich will das jetzt auch gar nicht zu weit besprechen, weil darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde ihn wunderbar, ich finde das unterschätzen. Er hat einen, und das sieht man auch immer wieder in so Videos, wo es darum geht, eine der realistischsten Schwertkampfszenen laut Experten im Finale des Films.
Komplett ohne Musik und alles auch, ne?
Ja, und eigentlich auch so komplett actionfrei. Aber wahnsinnig schwer und
intensiv,
wuchtig und ja. Also Rob Roy, eine vergessene Filmperle, die wir auf jeden Fall besprechen sollten und im Auge behalten sollten.
Also vergessene Filmperle definitiv, ja.
Ja, und ist aber nicht meine Nummer 3. Meine Nummer 3, das errätst du sofort, hat folgendes Zitat. John Doe ist uns überlegen.
Meinst du Max Mustermann?
Max Mustermann, genau.
Ach, scheiße, genau. Ja. Ja, ich muss nicht reingrätschen, aber.
Okay, habe ich mir gedacht, ja. Hättest du gehofft, ich habe den auf der 1?
Nee, ich habe aber Toy Story dachte ich ja, hast du auf die 1, weil du den einfach nochmal gern besprechen wolltest. Ja, dazu hatte ich auch ein Zitat zu dem Film, den du natürlich hast.
Ja.
Wer noch nicht drauf gekommen ist. Aber ich glaube, mein Zitat macht es auch nicht leichter. Soll ich trotzdem denn?
Bitte.
Apathie kann eine Lösung sein. Ich meine, es ist leichter, sich in Drogen zu verlieren, als in Schwierigkeiten des Lebens zu begegnen. Es ist leichter, das, was man haben will, zu stehlen, als zu verdienen. Es ist leichter, ein Kind zu schlagen, als es zu erziehen. Liebe ist anstrengend. Sie kostet Mühe und Arbeit.
Mhm.
Eine der besten Szenen des Films, finde ich, zwischen Detective Somerset und Detective Mills. Und du hättest als Zitat aber auch einfach, ich dachte, wenn du den Film schon nimmst, dann
Detective?
Ist als Zitat. Nee,
ich dachte,
what's
das
in
kommt,
the box?
Ja, das wollte ich extra. Ich
what's
hätte
in
dachte,
the fucking
du,
box?
Du nennst jetzt Detective als Zitat.
Detective!
Ja, es geht
Gänsehaut.
Selbstverständlich um die sieben Zwerge. Es geht um sieben. Seven von David Fincher. Ja, meine Nummer 3 ist 7. Und ganz kurz zur Handlung, es geht um die Detectives Mills und Somerset, die jagen einen Serienmörder, der seine Morde nach den sieben Todsünden inszeniert. Und während ihrer Ermittlungen werden sie immer tiefer in die Abgründe der menschlichen Psyche gezogen und müssen erkennen, dass ihnen der Täter immer mindestens einen blutigen Schritt voraus ist. So viel sei mal verraten, mehr möchte ich auch gar nicht verraten, mehr darf man auch gar nicht verraten. Falls man den Film noch nicht gesehen hat,
bitte Podcast ausmachen und angucken.
Genau, zuerst den Podcast noch zu Ende hören und dann 7 in den Blu-ray-Player legen oder streamen. Ich erzähle mal ganz kurz die Handlung. Es geht um die Detectives Mills und Somerset. Die jagen einen Serienmörder, der seine Morde nach den 7 Todsünden inszeniert. Und während ihrer Ermittlungen werden sie immer tiefer in die Abgründe der menschlichen Psyche gezogen und müssen erkennen, dass ihnen der Täter immer mindestens einen blutigen Schritt voraus ist. Regie führte David Fincher, Kameramann war Darius Conji und das Drehbuch stammt von Andrew Kevin Walker. 7 wurde mit einem Budget von rund 34 Millionen Dollar produziert und hatte ein Boxoffice von 329 Millionen, was angesichts der Thematik doch eine ganz schöne Menge ist. Hauptdarsteller sind Brad Pitt als David Mills, Morgan Freeman als William Somerset, Gwyneth Paltrow als Tracy Mills und letzte Chance, hier kurz auszusteigen, Spoilerwarnung, Kevin Spacey als John Doe, der Killer. Und Kevin Spacey sprach sich damals während der Dreharbeiten oder kurz danach dafür aus, dass er aus allen Werbeaktionen rausgehalten wird, weil er mit einem Top-Billing im Film natürlich irgendwie schon ziemlich viel verraten hätte, wenn man gewusst hätte, die ersten beiden Billings sind die Kommissare und der dritte ist der Mörder, dann wäre schon ziemlich viel verraten worden. Deswegen kommt Kevin Spacey mit einem Paukenschlag am Ende des Films und reißt ab dem Moment eigentlich alles an sich, was man an sich reißen kann.
Ja, aber es ist immer noch eine Marketingaktion, könnte man es ja auch nennen, eine der cleversten Marketingaktionen, die ich so mitbekommen habe, weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich kannte Kevin Spacey dann schon, also der war mir dann schon ein Begriff und da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. David Fincher kommt ja aus der Werbung und man merkt einfach an, das ist ein fein geschliffenes Produkt, was der da auf die Leinwand zaubert und die Intros, das hat er mit 7 so ein bisschen angefangen, die Art und Weise, wie das Intro schon inszeniert war, wo die Schauspielernamen reinkommen und so weiter, das hat ja auch schon Maßstäbe gesetzt, ne? Und die Intros von David Fincher Filmen sind einfach immer nur, die sind fast schon das Kinoticket wert. Ja. Und ich finde, der Film, also 7 ist so für mich so die Mutter aller Thriller, noch vor das Schweigen der Lämmer. Und für mich wirklich der beste Thriller, den es gibt. Deswegen, ich habe den natürlich auch in der Liste, aber und man muss, du hast ja eben nochmal gesagt, ne, 329 Millionen weltweit eingespielt. Was waren das denn noch für Zeiten, wo Thriller die Kinos so voll gemacht haben? Das muss man sich mal überlegen.
Ja, das gibt's so heute Thriller, gar nicht mehr. Ne?
Also so ein Ding. So ein pessimistischer, nihilistischer Film. Ja. Hat die Leute begeistert und die sind ins Kino gegangen, um sich das anzugucken. Was war das für eine Zeit? Ne? Also Wahnsinn.
Ich weiß noch, ich habe dann gelesen, dass dann irgendwie bei Testvorführungen, ne, dass dann irgendwie Leute ja erbost, aber auch teilweise rausgegangen sind, gesagt haben so, wer auch immer das gemacht hat, der müsste ins Gefängnis gesteckt werden und die Filmrollen müssten verbrannt werden. Und ich meine, der Film endet ja mit einem der größten Magenschläge in der Geschichte der Magenschläge. Ne? Also das ist dieses Ende. Eine derart sympathische Figur, die so ein Lichtstrahl ist, quasi so, ne, so ein kleiner in der Düsternis.
Ja.
Und dieser Mut, der dahinter steht, also dieses Kompromisslose, ich meine, es gab ja irgendwie Diskussionen, was in der Kiste drin ist, ne? Also es sollte am Anfang irgendwie, war dann irgendwie einer von den Hunden, ein Kopf von den Hunden, dann war irgendwie, dass statt Mills dann Somerset den John Doe erschießt und gab so verschiedene Kompromissversionen und Fincher und ich glaube Brad Pitt haben gesagt, nein, das muss so, das muss genau so. Und das musst du dich trauen. Und dann war ja irgendwie auch noch, ich glaube im Gespräch, dass er John Doe erschießt und das Bild dann, und dann der Abspann kommt, ne? Also schwarz und Abspann und gar nicht mehr diese halbwegs optimistische Schlussrede von Morgan Freeman, die ja so ein bisschen
aus dem Off, ne?
Einen positiven Spin, genau, nochmal gibt, die gab es gar nicht.
Ernest Hemingway oder so, ne?
Ich glaube, ja.
The world is a good place and worth fighting for.
I agree with the second part.
Second oder sowas, part, ne? Irgendwie sowas, ne?
Ja. Und übrigens auch geil, weil du ja gesagt hast, ne, so der Stil der Vorspänne, das ist ja auch so bizarr, der Abspann läuft ja auch falsch rum. Du hast ja normalerweise immer von unten nach oben und da läuft von oben nach unten und auch das macht einen dann noch total kirre danach.
Also das ist echt ein Film, den kann ich immer und immer wieder gucken.
Ja.
Und der fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und der hat ja auch dann einige Trittbrettfahrer losgetreten, ne? Unter anderem ja auch mit Morgan Freeman. Den habe ich letztens zum ersten Mal gesehen, denn zum Küssen sind sie da. Mhm. Lasst es, könnt ihr euch schenken. Oder der Knochenjäger mit Denzel Washington, wird mir das spontan noch einfallen. Mhm. Aber was man auch nochmal sagen muss, und ne, also 3 Jahre zuvor kam Alien 3, der erste Spielfilm von David Fincher, und dann er quasi schon als gescheiterter Regisseur, zwar noch sehr jung, aber dann haut der da 7 raus und etabliert halt damit auch seinen Stil, der so in Alien 3 so ein bisschen zu erahnen war, so,
ja,
aber noch nicht so ganz zum Tragen kam. Und mit 7 hat er den eigentlich schon zementiert, finde ich. Ne? Also die Atmosphäre spielt der Film ja in einer komplett eigenen Liga. Die Kamera, ja, der Look, dieser ständige Regen, die Musik von Howard Shaw, die einfach nur düster und böse und unangenehm so über allem wabert. Und erst am Ende scheint ja dann die Sonne das erste Mal. Ne? Und das soll wohl auch so ein Verweis auf Dantes Göttliche Komödie sein. Das Buch, das ja auch eine Rolle im Film spielt, das ja dann von Somerset, den, glaub, in der Bibliothek da ausgeliehen wird, wo dann er von Bach dann läuft. Auch eine wahnsinnig tolle Szene. Ja, und dass der Killer John Doe war mit, ich dachte, der heißt halt wirklich so, ich wusste damals nicht, dass das amerikanische Äquivalent zu Max Mustermann oder zum Otto Normalverbraucher ist. Und den echten Namen findet man ja auch nie raus, ne? Ich habe mir aber nochmal in Vorbereitung ein Video angeguckt, wo sich John Doe überall so im Hintergrund versteckt, wie der die beobachtet. Natürlich nicht nur die Szene, wo der auf der Treppe die Fotos von denen schießt als Reporter, sondern dass der auch im Hintergrund dann mal, wenn die so einen Laden betreten, draußen steht, und es darüber wird sich gestritten, dass der das Gespräch von Somerset und Gwyneth Paltrow, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie im Film heißt, wo sie ihm beichtet, dass sie schwanger ist, dass er da irgendwie auch in der Nähe ist, dass er da angeblich im Hintergrund mal gesehen wurde.
Ja.
Ist aber jetzt nicht bestätigt worden von David Fincher, aber ich meine, woher soll er sonst wissen, dass sie schwanger ist, weil ich glaube, ja, Mills weiß es ja noch nicht mal.
Ja gut, spätestens am Ende.
Spätestens am Ende, genau. Aber man muss ja auch sagen, 7 war ja auch nochmal ein Film, der Brad Pitt dann nochmal einen richtig kräftigen Karriereschub gegeben hat. Ne? Also vorher hat er Interview mit einem Vampir gemacht, Legenden der Leidenschaft, Thelma und Louise und die Mini-Rolle in True Romance.
Mhm.
Und dann ging seine Karriere ja richtig ab.
Ja, aber hier ist er auch so als Charakterdarsteller, ne? Ist halt so richtig. Und ich meine, auch diese Paarung zwischen ihm und Morgan Freeman, die ist halt total toll. Also weil auf Morgan Freeman ist halt einfach
Verlass.
Auf den ist Verlass. Ne? Ja. Wenn du den in so einer Rolle. Nein, der wird ja bewusst in so einer Rolle, der hat die Stimme, er bringt diese Ruhe, und dann als Gegensatz, ne, irgendwie Mills als Heißsporn. Das funktioniert einfach wahnsinnig gut, ne? So, die haben eine andere Art der Chemie. Also wir haben viele Filme, wo Leute Chemie miteinander haben. wobei die sind ja nicht eng miteinander, ne? Das kommt ja im Verlauf des Films so ein bisschen. Aber die funktionieren
diese
so
grauenhafte
gut
Wohnung, als, diese unaufgeregte,
ja,
Wohnung, wo immer
mit
das
der Bahn.
Mit der Bahn und den Hunden da in ihrem eigenen Zimmer.
Ja, die Hunde, ich finde, die Hunde machen das ganz furchtbar. Also warum auch noch diese Hunde da drin, ne? Die ist alles noch mal irgendwie unruhiger und ja. Es ist.
Das ist auch ein Film, der, ich wünschte, der wäre noch größer, noch länger. Weil da, ich finde, dass nicht eine Szene irgendwie. Der Film hat irgendwie so kein
Speck.
Fett.
Ja, genau. Ja, absolut.
Deswegen, von mir wird der auch 10 von 10 kriegen. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk.
Ja, der hätte auch weit höher noch landen können bei mir. Das war so ein bisschen bauchentscheidend. Der ist also, ja, ich immer wieder. Also der ist ein fantastischer Film. Es ist bei mir so ein bisschen so ein Stimmungsfilm. Ich kann den nicht immer gucken. So, weil, ne, der ist halt natürlich kein Feel-Good-Movie und, ne, kein gute Laune-Ding für einen launigen Samstagnachmittag.
Aber das ist so ein Film, wenn du Fernsehen guckst und selbst, wenn der läuft, bleibst du dran.
Bleibst du dran, absolut. Und der hat vor allem, das Lustige ist, das ist ja auch ein Film, es gibt ja diese Filme, wo danach dann immer drüber gesprochen wird, nee, aber ich habe eine Version gesehen, da sieht man den Kopf in der Kiste.
Ach ja.
Ne?
Ja, ja.
So, diese Diskussion haben Filme ja manchmal, diese Szenen, wo angeblich habe ich das und so, ne? Und das wird ja irgendwie, man ist ja manchmal selber so, ja, aber sieht man den? Aber nee, man sieht ja nur so eine Lebendigaufnahme von Tracy, so, ne, so einge.
Ja, so ein Flash-Frame.
Ein
so
Frame
ein paar
lang,
Frames,
genau.
Siehst du das Gesicht von ihr, aber nicht das Gesicht in der Box, sondern
not in
einfach
box,
nur.
Genau.
Ja. Ja, das macht's nochmal, man möchte immer irgendwie wissen, so, ah, ja, ne, geht die Kamera, zeigt sie jetzt doch, was in der Box ist, aber das, was der Kopf, die Bilder, ja, die der Kopf hervorruft, ist viel, 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 viel stärker, viel effektiver.
Ja. Ja. Und so sehr man dieses Ende hassen möchte, und es ist wirklich furchtbar,
so clever ist es,
genau,
ist es
das,
aber auf der anderen
genau
Seite.
Es ist genau das richtige Ende. Es ist genau das richtige Ende für diesen Film.
Aber ich finde, durch dieses Ende schafft es auch so eine morbide Faszination für den John Doe, wie er das alles fingiert hat. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also nicht, dass man den bewundert oder so, aber dass man sich fragt, so, was für ein genialer, kranker Mensch das ist.
Ja, vor allem, weil es ja in seiner Welt genau richtig ist. Also für ihn ist das ja eine Regel, die funktioniert und funktionieren muss. Ne? Also er hat ja, für ihn ist
diesen
das
Monolog,
richtig.
Diesen Monolog, den er da auf dem Auto, auf der Rückbank da, ja, hält. Ne? Das sind ja, da sagt er ja Sachen, naja, er hat ja schon einen Punkt in dem, was er sagt. Mhm. Ne? In der Art und Weise, die Drastigkeit, wie er das interpretiert, brauchen wir nicht drüber reden, ist geisteskrank, ja, und falsch. Aber er liefert zumindest einen Denkanstoß, sagen wir es mal so.
Ja. Und es ist halt einfach mit dieser Kevin Spaceyigen Art gespielt, wie eigentlich auch nur er das, also ich könnte mir keinen anderen in dieser Rolle da vorstellen, muss ich sagen.
Nee.
Deswegen, also.
Möchte ich auch nicht. Also, nee. Also das war jetzt zum Beispiel Kevin Spacey, er taucht zweimal bei mir auf, hatte ich ja am Anfang gesagt.
Genau.
Und er hat,
genau,
für zwei der größten Twists auch gesorgt, so, ne?
Das ist
in diesem Jahr.
Ja.
Krass. Ja, deswegen, deine Nummer 3 ist 7, meine Nummer 2 ist 7. Können wir direkt zu deiner Nummer 2
okay,
springen.
Deine Nummer 2 ist ein Film, der wahrscheinlich, ich sag mal so, was so Filmhandwerk angeht, 7 nicht das Wasser reichen kann, aber es ist ein Film, für den ich einen totalen Softspot habe. Ich mag den über alles und ich starte mit dem Zitat: Wir fahren nicht durch den Park Drive, wir fahren durch den Park.
Keine Ahnung, nächster Tipp.
Ist ein, diesmal ein dritter Teil einer Reihe.
Dritter Teil? Mhm. Ach, natürlich. Ah, schön, ja. Das wäre auch, Nummer 1 wäre too much, aber über den Film haben wir ja schon häufig auch geredet und zitiert vor allen Dingen McClane. Also natürlich Samuel L. Jackson,
genau,
mit seiner super deutschen Synchronstimme. Es ist natürlich Stirb langsam jetzt erst recht.
Ja, perfekt übersetzt von With a Vengeance. Jetzt erst recht, jetzt wird noch mehr gestorben. Genau, Stirb langsam Teil 3, wie man ihn dann manchmal auch nennt. Ich muss sagen, ich liebe diesen Film. Ich habe, seit ich ihn das erste Mal, der hätte auch auf der 1 landen können, aber wie gesagt, so vom Bauchgefühl her fand ich jetzt meine Nummer 1 vielleicht ein bisschen spannender, um drüber zu reden. Und vor allem, ich habe den auch jetzt nicht auf die 1 gesetzt, weil ich denke, es macht Sinn, vielleicht mal über Teil 1 und Teil 2 vorher zu reden, bevor wir über Teil 3 in einem Detail reden würden. Deswegen finde ich den jetzt auf Platz 2 irgendwie ganz, ganz sinnvoll.
Zu Teil 1 machen wir irgendwann mal eine Weihnachtsfolge.
Ja, müssen wir. Also ich wage mich aus dem Fenster zu sagen, 10 von 10 für Teil 1. Deswegen da dann mal mehr im Detail an Weihnachten rum. Zur Handlung von Stirb langsam jetzt erst recht. Da geht es natürlich um den inzwischen latent runtergekommenen New Yorker Cop John McClane. Und der wird von einem unbekannten Terroristen mit dem Spitznamen Simon dazu gezwungen, in ganz New York verschiedene Rätsel zu lösen, um weitere Bombenexplosionen zu verhindern, denn eine Riesenbombe ist schon hochgegangen. Und durch einen Zufall wird der Zivilist Zeus Carver, McClanes unfreiwilliger Partner bei der Hetzjagd durch den Big Apple. Und schon bald stellt das ungleiche Duo fest, dass das nächste Rätsel nicht nur nahezu unlösbar ist, sondern dass Simon seine ganz persönlichen Rachengelüste gegen McClane hegt. Regie führte hier wieder John McTiernan. Drehbuch stammt von Jonathan Hensley und Roderick Thorpe. Kamera hat Peter Menzies Jr. übernommen und Hauptdarsteller natürlich wieder Bruce Willis als John McClane. Wie ich finde, zum letzten Mal auch wirklich John McClane, Teil 4 und 5. Naja.
Zum allerletzten Mal, ja.
Also, na, ich mag Teil 4 ganz gerne, aber ist halt überhaupt kein Stirb langsam und kein John McClane mehr. Es ist irgendwie ein halbwegs solider Actionfilm, aber gut. Ja, aber hier haben wir Bruce Willis nochmal als John McClane, Samuel L. Jackson als Zeus oder Zeus Carver und Jeremy Irons als Peter Krieg, beziehungsweise Spoiler, Simon Gruber. Der Film hat eine Länge von 128 Minuten, hat ein Budget von 90 Millionen und demgegenüber einen recht heftigen Boxoffice von 366 Millionen.
Zweiterfolgreichster Film des Jahres.
Ja. Und das war, muss man wirklich sagen, zum Zeitpunkt, wo Bruce Willis, da war der ja wirklich so ein absoluter Megastar. So zu der Zeit.
Ja,
also das war so, das da war der so in seiner absoluten Hochphase. Hatte Pulp Fiction auch kurz vorher noch, hatte in dem Jahr noch einen weiteren Film, der vermutlich nicht auf deinem ersten Platz ist, würde ich jetzt mal sagen, mit 12 Monkeys. Würde mich überraschen.
Nee, das, so viel kann ich schon mal verraten, ja. Aber ich mag den auch, 12 Monkeys, ja.
Ja, ich mag den auch, ist bei mir ein Runner-up geworden, aber dafür, der ist mir eine Spur zu schräg. Also Terry Gilliam.
Speziell.
Ist so eine Sache. Geht manchmal gut, muss man auch für in Stimmung sein. So. Ja, Stirb langsam jetzt erst recht, bricht mit der, ich sag mal, etablierten Formel der ersten beiden Teile, öffnet das Setting. Wir sind nicht mehr nur an einem Ort gefangen, sondern es geht durch ganz New York. Und Bruce Willis bzw. McClane ist nicht mehr allein, sondern hat einen Sidekick, der super gut funktioniert. Also auch da wieder. Das Thema dieser
Folge, Chemie.
Die Chemie stimmt auch hier wieder. Also dieses Buddy-Duo, dieses zusammengefärchte, das ist wahnsinnig gut. Also dieses, ich finde, Samuel Jackson bringt da so viel rein und vor allem kriegt er auch, der hat so eine schöne eigene Dynamik. Die sind so unterschiedlich und die funktionieren beide auf ihre eigene Weise. Es war ja am Anfang, glaube ich, auch, das Drehbuch hat ja so ein paar Veränderungen durchgemacht, war am Anfang, ich glaube, wie fast alle Stirb-Langsam-Teile, kein Stirb-Langsam-Teil, sondern ich war nicht mehr sicher, ob es mal Lethal Weapon oder ob es ein eigenes Vehikel sollte es mal sein, namens Simon Says. Und da wurde das auf Die Hard umgemünzt. Aber ich finde, der Wechsel funktioniert. Ich finde, es hat trotzdem noch die, wie soll ich sagen, die DNA von Stirb-Langsam ist noch mit drin, weil auch McClane oft genug alleine unterwegs ist. Der ist irgendwann auch wieder so schön blutig, hat sein Unterhemd an. die Sprüche sitzen. Der ist manchmal wahnsinnig lustig. Und was ich wirklich toll finde, mal abgesehen von einer auch wirklich tollen, handgemachten Action, ist, dass der Film so ein bisschen mehr Ensemble-Film ist. Also, weil McClane hat ja in dem Film noch es gibt ja die anderen Polizisten, ne? Es gibt ja seinen Vorgesetzten, dann noch gibt es dann den hier, der die Bomben entschärfen soll, dann gibt es noch so einen direkten Kollegen von ihm und die kriegen alle was zu tun, das ist ganz schön, also die haben alle irgendwie so eine kleine Rolle im Film und sind auch nützlich, ne? Und nicht so wie in allen anderen Filmen immer, dass alle anderen Idioten sind und die Arbeit erschweren, das hat mir überraschend gut gefallen damals, obwohl es wirklich sehr abweicht von diesem Isolierten und ja, toller Sommer-Blockbuster.
Absolut. Ich habe den auch länger nicht mehr gesehen, habe den aber auch häufig, also ich meine so 2-3 Mal oder so gesehen. Es gibt ja diese ziemlich bekannte Szene am Anfang, wo er dieses Schild tragen muss. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube im Deutsch wurde das zensiert oder was anderes drauf geschrieben, oder?
Nee, der hat es im Deutschen auch. In den Trailern steht "I hate everyone".
Ah, und
bei
den
Dreharbeiten
hatte
er, glaube ich, ein Blankoschild, was mit CGI dann drauf gepinselt wurde. Das N-Wort, das er da
das
N-Wort,
musste. Genau. In Harlem oder wo er
in
da
Harlem,
ist dann.
Genau.
Ne?
Richtig, ja. Genau.
Was ich mit dem Film, also ich finde auch, das ist ein Film, der macht unheimlich viel Spaß, ne? Wie du schon gesagt hast, diese Chemie zwischen Bruce Willis und Samuel L. Jackson ist einfach nur Bombe. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die halt diese Bombe da entschärfen müssen, da in einem Brunnen. Das ist für mich auch eine der besten Szenen mit diesen Galeonen.
Das
ne? Der
ist
macht
so
immer
lustig,
so
einfach. Die sind diesen, so lustig in der Szene.
Mit diesen, der macht ja immer so Rätsel, ne? Der Simon.
Genau.
Und du hast natürlich mit Jeremy Irons auch einen absolutigen Hochkaräter als Antagonist. Dem schaut man wahnsinnig gern zu. Aber ich finde, der Film im letzten Drittel lässt er stark nach. Ich finde das Finale immer ziemlich schwaches, übertrieben, aber der baut da ganz schön ab. Da ist zum Beispiel der erste deutlich konsistenter so.
Ich finde der,
was
der
die Qualität
steuert,
angeht.
Also für mich steuert er auf eine 10 von 10 zu, aber wie du schon gesagt hast, es ist für mich nicht das letzte Drittel, aber es ist tatsächlich das Finale. Also der Showdown ist wirklich ein Problem, weil das geht hoppla hopp, ist unlogisch und ist super
auf
unspektakulär.
Dem Boot, ne?
Ja, auf dem, das Boot geht für mich noch, das dann in die Luft gejagt wird, aber dann kriegt ja, durch Zufall finden die dann raus, weil er auf den Kopfschmerztabletten steht, wo dann der, das Versteck von den Deutschen da ist. Und das ist so dahin konstruiert und es ist wirklich, also gerade wenn man dieses Finale auf dem Nakatomi Tower da vergleicht oder auch das, selbst im zweiten Teil, von dem ich nicht so ein Riesenfan bin, mit dem Flugzeug, der Kampf auf dem Flügel. Und da kackt der dritte Teil leider echt ab, muss man sagen. Das ist echt schade. Und da haben sie sich wohl ein bisschen gequält, auch mit diversen Drehbuchentwürfen. Es gibt auch eine ganz interessante, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, eine Deleted Scene zum dritten Film. Wo der damit endet, quasi, dass er entkommt. Und dann trifft aber John McClane, also quasi in dieser Deleted Scene, auf Simon Gruber, der sich irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, versteckt hat. Und dann hat er irgendwie so ein, ich weiß nicht, was ist, so ein Raketenwerfer dabei. Und dann spielt er mit dem Simon halt so ein Spiel, also wie so Flaschen drehen, ne? Wo, auf welche Seite zeigt der Raketenwerfer. Mhm. Und das ist ganz spannend. Super McClane untypisch, also passt eigentlich, hätte auch als Ende nicht gepasst. Aber ja, da haben sie echt das Ende, haben sie verkackt leider. Und das zieht den Film ein bisschen runter. Aber nichtsdestotrotz finde ich so, dass so eigentlich die ersten drei Viertel, ein bisschen mehr vielleicht, sind richtig, richtig gut. Also gerade der Einstieg dieses Films ist, finde ich, einer der besten, ja, Action-Film-Einstiege, so, die es gibt. Also von der Bombenexplosion über Harlem bis hin zu den ersten Rätseln und so. Und ja, macht halt, der macht halt einfach Bock. Der macht Spaß.
Das ist genau, auch so ein der Ding. Macht Spaß, ja.
Und auch ein Wehmutstropfen, muss man sagen, im Deutschen. Manfred Lehmann war ja nicht verfügbar, weswegen er ja die Stimme von John Travolta hat. Ist okay, aber man vermisst ihn schon so ein bisschen. Ja. Immer interessant gewesen, so ein Redub irgendwie nochmal in der neuen Version. Aber na gut, dann gibt es halt die englische Version.
Ja, die ist halt extrem verwurzelt mit Bruce Willis, ne?
Manfred Lehmann. Ja, ja, absolut. Ja, aber ist meine Nummer 2, Stirb langsam, jetzt erst recht, Die Hard with a
Noch
Vengeance.
Vor 7, jetzt verstehe ich ja, dass du diese ersten drei Titel, dass sie immer so rotiert haben, das macht, ja, so langsam wird ein Schuh draus.
Ja, jeder Film hätte. So, jetzt ist aber, hatten wir deine Nummer 2 schon?
Ja, meine Nummer 2 war 7, ich bin jetzt mit meiner Nummer 1 dran und die wird dich wahrscheinlich in keinster Weise überraschen.
Die wird gar nicht überraschen, weil ich nehme an, es handelt sich um ein Schweinchen namens Babe.
Ach, kam der auch in dem Jahr raus?
Ja.
Den habe ich tatsächlich im Kino gesehen, ja.
Ja, mochte toller Film. Hat es bei mir leider nicht reingeschafft, aber
komplett vergessen.
Ja, süßer Film.
Nee.
Gut gemacht, Schwein.
Nee, meine Nummer 1 startet mit dem Zitat: Irgendwer hat mir mal gesagt, dass ich niemals an was hängen, das du nicht innerhalb von 30 Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden unter den Füßen zu heiß wird.
Ja.
Und meine Nummer 1 hat unter anderem eine der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten prägend beeinflusst, nämlich The Dark Knight. Einige Missionen und Verweise aus dem Videospielkracher GTA 5 würde es nicht geben. Und dieser Film gilt heute als einer der einflussreichsten Crime-Thriller aller Zeiten. Stylisch, atmosphärisch und das erste Zusammentreffen der Giganten Robert De Niro und Al fucking Pacino. Ein absolutes Meisterwerk in allen Belangen. Und einer meiner Top 10 Lieblingsfilme, es ist natürlich
Heat. Mit Danny Trejo.
Genau.
Übrigens.
Den meintest du?
Da war mein Bezug. Ja, ja, ja. Ich habe Heat ganz bewusst rausgelassen, weil mir absolut klar war, dass wir den im Detail besprechen würden. Der hätte bei mir auch drin landen können, ist nicht drin gelandet, aber war.
Aber sehr gut. Also das bin ich ja froh, dass du diese Moves, dass wir manchmal um die Ecke denken.
4D-Schach gespielt heute im Podcast.
Ja.
Ja, Heat, cool.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass Heat einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und Al Pacino ja sowieso mein Lieblingsschauspieler. Und da hat er nochmal richtig abgeliefert. Und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, wenn wir den en Detail besprechen können.
Mhm.
Ja, und deine Nummer 1 hatten wir eben auch schon.
Ah, natürlich, ja klar.
Und da spielt jemand mit, der auch in Heat mitspielt.
Ja, richtig, der Robert.
Genau, Robert.
Robert Denier. Ja, genau, du hast ja, das war deine 4, ne?
Mhm.
Genau, also mein Zitat ist: Die Stadt wird nie wieder so sein wie damals, heute sieht es aus wie Disneyland.
Stimmt, aber ich kann es nicht beurteilen, ich war noch nie da, du warst schon mal da.
Stimmt,
ne?
schäbig am Tag und für 5 Minuten interessant. Meiner Meinung nach Las Vegas. Es geht um Casino von Martin Scorsese, der auch das Drehbuch geschrieben hat mit Nicolas Pileggi, der auch schon damals einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht hat oder die Vorlage dazu geschrieben hat.
Goodfellas.
Kamera von Robert Richardson. Und da werden wir dann auch noch mal sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Es ist ja immer die große Frage, Goodfellas oder Casino. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen.
Ist dies eigentlich recht eindeutig zu beantworten, finde ich, oder?
Ja, weiß ich. Wenn man so so recherchiert, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Beide Filme haben was für sich und haben ihre Stärken und speziellen Eigenschaften. Können wir vielleicht.
Ich finde, inszenatorisch und aus filmischer Perspektive sieht Casino einfach viel, viel wertiger aus.
Viel mehr Style. Absolut. Ja. Kameratechnisch, da haut er da Dinger raus. Handlungstechnisch, andere Sache, meiner Meinung nach.
Aber es ist halt auch wieder das Tolle, es ist ein Stoff, dass Martin Scorsese ja eigentlich ja so in jedem zweiten seiner Filme macht. Ne? Also alles immer Figuren, die auf wahren Begebenheiten beruhen, auch wenn er sie hier so ein bisschen Sam Rothstein Ace geändert hat. Ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal in echt?
Nee, er hat einen ähnlich jüdischen Namen auf jeden Fall. Ich weiß es jetzt auch nicht. Lefty Rosenthal.
Lefty Rosenthal, genau.
Genau.
Ja, cool. Freue ich mich extrem drauf. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Hab den sogar auf Blu-ray hier rumstehen. Und dann wird er nochmal eingeschmissen, weil vor allen Dingen auch Sharon Stone mal wieder fantastisch ist. Diesem Film, ich hab die gehasst in diesem Film.
Ich wollte gerade sagen, der Film hat, das ist ja das Tolle bei Scorsese, ne? Diese Figuren, die kommen alle mal an die Reihe, gehasst zu werden. Ne? Die findest du ja alle mal scheiße in den Filmen. Und trotzdem kriegt das irgendwie hin, dass man trotzdem denkt, so, jetzt habe ich wieder so ein Fünkchen Sympathie und dann verspielen die sich wieder. Ja, wird super interessant. Ich habe den schon so oft gesehen und ich freue mich immer wieder drauf. Übrigens Don Rickles, Mr. Potato.
Ja, genau, ich bin auch mit.
Als Manager.
Irgendeinen Angestellten im Casino, ne?
Ja, den Casino-Manager, der mal grumpy ist. So, deswegen wird spannend. Also Heat und Casino stehen auf unserer Liste für eine ausführliche Besprechung.
Ja, und dann lass uns doch mal unsere Honorable Mentions, also Filme, kurz nennen, die es nicht geschafft haben, reinzukommen. Es gab einen Film, den hätte ich unheimlich gerne mit reingenommen, aber die anderen 5 waren halt doch nochmal Mühe besser.
Ja.
Ich finde, der ist auch total unterschätzt und vergessen. Es ist La Haine von Mathieu Kassovitz mit Vincent Cassel. Den finde ich auch richtig gut.
Cool.
Hat Vincent Cassel bekannt gemacht. Und da gibt es auch diese schöne Hommage an A Taxi Driver, wo er da auch vor dem Spiegel steht. Mhm. Richtig guter Film. Ich glaube, der sich so um die Banlieues in Paris dreht, um dieses Milieu. Unbedingt mal gucken, wer den noch nicht gesehen hat. La Haine. Die anderen Kandidaten wären bei mir auch 12 Monkeys gewesen. Rob Roy, deine vergessene Filmperle. Apollo 13, auch echt ein guter Film.
War das ja auch in dem Jahr, echt? Okay, der ist runter komplett rausgefallen, ja. Mhm.
Und einer meiner damals Lieblingskinderfilme, Kasper, der freundliche Geist. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
Den habe ich im Kino gesehen.
Natürlich, ich fand den damals ganz toll.
Bahnbrechend war der damals.
Bahnbrechend?
Ja, die Geistereffekte waren damals.
Die waren ziemlich gut, ne?
Und Dan Aykroyd mit Oberlippenbart als Ray Stantz.
Stimmt, hatte ich so ein Cameo als Ghostbuster
fand ich voll
da, ne?
Doof, dass der einen Bart hatte.
Ja, warum hat er
den Schnurres nicht abrasiert hat? Lazy. Böser Dan.
Ja, lazy as fuck. Ja. Naja. Und 1995 hat einen meiner absoluten Guilty Pleasure Filme.
Ja.
Ich würde nicht sagen, ich liebe den, aber ich mag den einfach wahnsinnig gern. Und du hast ihn im Intro erwähnt, es ist Waterworld mit Kevin Costner. Einer der größten Flops der Filmgeschichte damals. Aber ich habe so einen Softspot für den, ich mag den Film gern. Das
müsste man eigentlich auch mal besprechen.
Dennis Hopper. Dennis Hopper ist einfach pures Gold in diesem Film, auch wenn er, glaube ich, für die Goldene Himbeere nominiert war.
Nein, der hat alles gegeben, was er geben konnte, um da irgendwas draus zu machen aus dem Smoker da. Ja, Dennis Hopper ist immer super. den
absolut.
Ne, ich hatte noch Bad Boys als Runner-up.
Ah,
Der war damals auch, also der erste Teil, der wurde schon ziemlich gut gefunden damals so in meiner Gruppe. So,
glaube ich, ja.
Das war einfach wahnsinnig cool irgendwie. Und der erste funktioniert auch noch sehr gut. Der ist zwar auch so ein bisschen hier und da ein bisschen peinlich. Ich fand den
zweiten immer sehr, sehr cool.
Ja, der war mir ein bisschen zu ruppig. Also der war mir wieder ein bisschen zu drüber. Ja, ich hatte auch 12 Monkeys. Die üblichen Verdächtigen war auch ein Runner-up, hätte auch in der Liste landen können. Und ich habe noch ein mega Guilty Pleasure in der Liste. Und das ist Mortal Kombat.
Ach du Heilige.
Was meinst du, was damals los war, als der rauskam? So.
Ja, den durftest du noch. War der ab 12 damals sogar?
Nee, der war ab 16. Aber.
Aber der war nicht sonderlich brutal, oder?
Nee, das wäre das Problem.
Ich habe den nie gesehen. Von Paul W.S. Anderson?
Ja.
Ist der nicht von?
Genau.
Ja, ne?
Genau. Und der ist schon ganz schön dümmlich, aber der hat irgendwie das Herz an der richtigen Stelle, der Film. So, der ist also der.
Ist natürlich auch dieses Zitat, too bad you die. Oder
nein,
sowas,
das ist aus Mortal Kombat Annihilation. Der ist ach richtig so, okay. Rotzig. Aber der erste, der ist echt noch so sympathisch, dümmlich, nett. So, den kann man mal angucken. So, aber der wäre, also wow. Angesichts der ganzen Filme, die da ansonsten auf der Liste standen, wäre das schon ein bisschen abstrus gewesen zu sagen, üblichen Verdächtigen, nein, dafür aber Mortal Kombat.
Mortal Kombat, ja.
Ja, ja, ja. Und ich muss auch noch sagen, ich habe es auch im Intro erwähnt, damals im Kino fand ich Batman Forever auch noch, Batman Forever, ziemlich gut noch. So, unvorstellbar. Stimmt, GoldenEye wäre eigentlich auch noch durchaus, ja.
Also ich habe mal die Top 10 der erfolgreichsten Filme mal aufgeschrieben. Also auf Platz 1 habe ich schon, die sind alle unheimlich nah beieinander gewesen. Waren jetzt aber, also Platz 1 war Toy Story mit 374 Millionen. Platz 2 stirbt langsam, jetzt erst recht, 366 Millionen. Platz 3 Apollo 13 mit 355 Millionen. Platz 4 GoldenEye, der erste Bond mit Pierce Brosnan. Auch macht Spaß,
ja.
Ohne Frage. 352 Millionen, Platz 5 Pocahontas mit 346 Millionen, Platz 6 Batman Forever mit 337 Millionen, du merkst es, ne, sind echt nah beieinander, Platz 7,
sehr gut.
327 Millionen, Platz 8 Kasper, hatte ich eben erwähnt, 288 Millionen, Platz 9 immerhin noch Waterworld, 264 Millionen und Platz 10 Jumanji mit 263 Millionchen.
Ja. Starkes Jahr.
Ja.
Stark.
Krasses Jahr.
Ja.
Ich finde, auch wenn 1994 hatte halt, war so gespickt mit Meisterwerken, aber in der Summe irgendwie 1995 hat viele Filme, die richtig Spaß machen.
Ja.
Also nicht so Filme, die so richtig deep sind, sage ich jetzt mal, aber auch viele Filme dabei, wo du sagst, so, boah, stimmt, die haben echt Bock gemacht.
Mhm.
Ja, was war das noch für eine Zeit damals, ne?
Ja, und vor allem, wenn man mal bedenkt, klar, ich meine, sowas wie Stirb langsam ist Teil eines Franchises, aber da hast du ein Casino, ein Heat, 7, Toy Story war damals auch neu, also da waren, oder üblichen Verdächtigen, also viele frische Ideen einfach, viele frische Stories. Ne, ich meine, klar, du hast auch Batman irgendwie eine Fortsetzung gehabt oder sowas, aber da war noch relativ wenig Fortsetzungswahn, deswegen immer schön. Das wird sich im Verlauf der Jahre dann leider ja ändern. So.
Ja, aber das dauert noch, wenn wir diese Frequenz beibehalten mit den Jahren. Wenn wir dann Mitte 50 sind, dann kommen die ganzen.
Ja. Dann geht Fast and Furious. Geht dann los und so.
Oh Gott.
Ja. Das wird schön. Nein, aber.
War der erste 2001?
Ich habe keine Ahnung, das ist. Pff. Das schieben wir noch ganz weit weg. Aber ich freue mich jetzt auf die beiden Top 1 Filme, die wir haben. Ich glaube, das sind Dinger, die uns beiden Spaß machen, wo man viel zu sagen kann.
Oh ja.
Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an unserer Top-Liste wie wir. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was eure Top-Filme waren, wo wir gleich mit eurer Meinung liegen, wo wir daneben gegriffen haben. Gab es vielleicht von eurer Seite aus auch ein oder andere Guilty Pleasure, das in der Liste hätte landen können. Ja. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Da wo ihr uns konsumiert.
Ganz genau. Und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.